Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht es um ein Thema, das wirklich unter die Haut geht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der schwarze Tod. Die Pest im Mittelalter. Eine der größten Katastrophen, die die Menschheit je erlebt hat.
Und das ist keine Übertreibung. Wenn wir heute von Pandemien sprechen, dann haben wir ja gewisse Vorstellungen. Aber was zwischen 1347 und 1351 in Europa passierte, das sprengt eigentlich jede Vorstellungskraft.
Stimmt. Also worum geht's eigentlich genau? Die Pest wurde durch ein Bakterium verursacht. Yersinia pestis heißt das. Die Menschen damals wussten natürlich nichts davon. Bakterien waren völlig unbekannt. Aber dieses winzige Ding hat ganze Landstriche entvölkert.
Was mich immer interessiert hat, woher kommt eigentlich der Name Schwarzer Tod? Das klingt ja schon sehr dramatisch.
Das ist tatsächlich spannend. Viele denken ja, das käme von der Hautverfärbung bei den Erkrankten, von den dunklen Flecken. Aber so einfach ist es nicht. Der Begriff wurde im Mittelalter selbst gar nicht verwendet.
Stimmt, da hieß es eher Pestis oder Mortalitas, die große Sterblichkeit. Der Ausdruck Schwarzer Tod kommt eigentlich aus einer viel älteren literarischen Tradition. Atra Mors, der unheilvolle, verderbliche Tod.
Und populär wurde der Begriff erst im 19. Jahrhundert. Da gab es einen deutschen Arzt, Justus Hecker, der hat 1832 ein Buch geschrieben, Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert. Das war dann...
Und das zur Zeit der Choleraepidemien. Deswegen hat das Buch so eingeschlagen.
Richtig. Und von da aus hat sich der Name dann durchgesetzt. Also eine spätere Benennung, keine mittelalterliche.
Aber zurück zur Dimension der Katastrophe. Wenn wir über Zahlen sprechen, muss man vorsichtig sein. Die Quellen aus der Zeit sind natürlich nicht so präzise wie moderne Statistiken.
Absolut. Also, der Blogpost spricht von etwa einem Drittel der europäischen Bevölkerung. Moderne Historiker schätzen, dass die Zahlen irgendwo zwischen 30% und 60% lagen, je nach Region. Das ist eine enorme Spannbreite.
Und selbst wenn wir konservativ rechnen, wie erklärt man das? Stell dir vor, jeder dritte Mensch, den du kennst.
Einfach weg. Innerhalb weniger Jahre. Das ist, also wenn ich versuche, das in moderne Dimensionen zu übersetzen, Corona war verheerend, keine Frage. Aber die Pest, die hat ganze Dörfer ausgelöscht. Komplett.
Und das hatte natürlich Auswirkungen auf alles. Die Landwirtschaft erlitt regional massive Einbrüche durch den Arbeitskräftemangel. Nicht überall komplett zusammengebrochen, aber heftige Umbrüche. Die Wirtschaft wurde völlig umgekrempelt.
Die gesellschaftlichen Strukturen auch. Das Feudalsystem geriet vielerorts ins Wanken, weil plötzlich Arbeitskräfte Mangelware waren. Die Überlebenden konnten oft höhere Löhne verlangen. Regional unterschiedlich, manchmal gab es auch Widerstand. Das war vorher undenkbar.
Und religiös gesehen war das natürlich ein Trauma. Viele sahen die Pest als Strafe Gottes. Da gab es Flagellanten, Prozessionen, Judenpogrome. Die Menschen suchten verzweifelt nach Erklärungen.
Die mittelalterliche Medizin stand dem völlig hilflos gegenüber. Man wusste ja nicht einmal, was einen krank machte. Schlechte Luft, ungünstige Sternkonstellationen, göttlicher Zorn, das waren die Theorien.
Und trotzdem haben die Menschen versucht, sich zu schützen. Quarantänemaßnahmen zum Beispiel, die wurden damals entwickelt. Das Wort kommt ja auch aus der Zeit. 40 giorni, 40 Tage Isolation.
Richtig, das wurde zuerst in Ragusa eingeführt, heute Dubrovnik, 1377 für ankommende Schiffe. Venedig hat es dann übernommen und standardisiert. Das war einer der wenigen Ansätze, der tatsächlich etwas gebracht hat. Ohne zu wissen warum, versteht sich.
Die Pest hat die mittelalterliche Welt grundlegend verändert. Aber bevor wir zu den Folgen kommen, schauen wir uns erstmal an, woher das Ganze eigentlich kam. Aber woher kam die Pest eigentlich? Also geografisch gesehen. Das Bakterium ist ja nicht einfach in Europa aufgetaucht.
Der Ursprung liegt in Zentralasien. Moderne genetische Analysen haben das ziemlich präzise eingrenzen können. Irgendwo im Bereich des heutigen Kirgisistan. Und von dort aus hat sich die Krankheit entlang der Handelsrouten ausgebreitet.
Die Seidenstraße. Das war ja das Handelsnetzwerk der damaligen Welt. Diese Verbindung zwischen Asien und Europa. Karawanen, Händler, Waren aller Art. Und eben auch unerwünschte Passagiere.
Die Ratten. Und die Flöhe auf den Ratten. Das ist ein wichtiger Faktor. Bei Lungenpest war es dann Tröpfcheninfektion.
Und dann gibt es da diese Geschichte aus Kaffa. Das liegt auf der Krim. 1346 wurde die Stadt von den Mongolen belagert. Von der Goldenen Horde unter Khan Janibek. Und es heißt, die Mongolen hätten Pestleichen über die Mauern katapultiert.
Die berühmte Geschichte vom ersten biologischen Kriegseinsatz.
Ja, aber historisch ist das sehr umstritten. Die einzige Quelle dafür ist ein italienischer Notar, Gabriele de Mussi. Und der war nicht mal selbst dabei. Das ist Hörensagen, das er aufgeschrieben hat.
Wahrscheinlicher ist, dass die Pest über den ganz normalen Handel nach Kaffa kam. Als die Belagerung aufgehoben wurde und der Getreidehandel wieder anlief, mit den Ratten und Flöhen in den Ladungen.
Von Kaffa aus gingen dann genuesische Handelsschiffe in See. Und die trugen die Krankheit direkt in die großen Mittelmeerhäfen. Messina, Genua, Venedig.
Marseille.
Marseille, richtig. Das war 1347. Und von diesen Hafenstädten aus ging es dann rasend schnell weiter ins Hinterland.
Die Geschwindigkeit ist wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, wie langsam damals alles war. Keine Autos, keine Züge, alles zu Fuß oder mit Pferden und Schiffen. Und trotzdem hat die Pest innerhalb von nur etwa 3-4 Jahren fast ganz Europa erreicht.
Das lag an der Infrastruktur. Die Handelsrouten waren wie ein Netzwerk, das ganz Europa durchzog. Und entlang dieser Routen bewegten sich ständig Menschen. Händler, Soldaten, Pilger. Jeder konnte die Krankheit weitertragen, ohne es zu wissen.
Und die Städte waren ideale Brutstätten. Eng bebaut, viele Menschen auf kleinem Raum, keine Kanalisation, wie wir sie kennen. Die Ratten fühlten sich wohl.
Die großen Handelszentren wurden als erstes getroffen. Florenz, Paris, London.
Köln, Hamburg, Lübeck. Die Hansestädte.
Exakt, die Hanse. Die Handelsnetzwerke, die eigentlich den Wohlstand brachten, wurden zum Verhängnis. Je besser eine Stadt vernetzt war, desto früher und härter wurde sie getroffen.
Das ist fast, wie sagt man, eine bittere Ironie. Der Handel, der das mittelalterliche Europa so wohlhabend gemacht hatte, wurde zum Transportmittel für seinen größten Feind.
Und es gab keine Möglichkeit, das zu stoppen. Die Menschen wussten ja nicht, was die Krankheit verursachte. Sie sahen nur, dass Schiffe ankamen und kurz danach die Menschen starben. Manche Städte haben versucht, die Häfen zu sperren, aber meistens war es da schon zu spät.
Die Krankheit war schneller als jede Nachricht. Bis eine Stadt erfuhr, dass die Pest in der Nachbarregion ausgebrochen war, hatten die Händler sie oft schon eingeschleppt.
Ein perfekter Sturm eigentlich. Die Handelsnetze, die dichte Besiedlung in den Städten, die mangelnde Hygiene, das fehlende medizinische Wissen. All das zusammen hat die Pest so tödlich gemacht.
Aber der eigentliche Verursacher, dieses Bakterium Yersinia pestis, das wir ganz am Anfang erwähnt haben, wurde ja erst sehr viel später, nämlich 1894, identifiziert von Alexandre Yersin, einem Schweizer Arzt, der in Hongkong forschte.
Also über 500 Jahre nach dem großen Ausbruch. Die Menschen im 14. Jahrhundert hatten keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Sie sahen nur die Symptome.
Und die waren je nach Form der Pest unterschiedlich. Es gibt nämlich drei Hauptformen. Die bekannteste ist die Beulenpest, die mit den geschwollenen Lymphknoten, den sogenannten Bubonen. Die können so groß werden wie Hühnereier und treten vor allem in der Leiste, unter den Achseln und am Hals auf.
Dann gibt es die septikämische Pest, bei der das Bakterium direkt ins Blut gelangt. Die verlief oft so schnell, dass die Menschen starben, bevor überhaupt Beulen entstehen konnten.
Und die dritte Form, die ist besonders...
Die Lungenpest.
Die Lungenpest. Die war mit Abstand am gefährlichsten, weil sie nicht über Flöhe übertragen wurde, sondern durch Tröpfcheninfektion. Husten, Niesen, Sprechen, das reichte.
Das erklärt auch, warum die Sterblichkeit bei der Lungenpest so viel höher war. Bei der Beulenpest haben manche Menschen tatsächlich überlebt, vielleicht 20-40%. Bei der Lungenpest praktisch niemand. Ohne Behandlung war sie fast immer tödlich. Innerhalb von 2-3 Tagen.
Aber zurück zur Übertragung bei der häufigsten Form, der Beulenpest. Die Kette ist eigentlich simpel. Ratte trägt Floh, Floh trägt Bakterium, Ratte stirbt, Floh sucht neuen Wirt, findet Menschen, beißt zu, Infektion.
Und eben das war das Problem. Die Ratten waren überall. In den Häusern, in den Lagern, auf den Schiffen. Die Menschen lebten mit ihnen, ohne zu wissen, welche Gefahr von ihnen ausging.
Wenn eine infizierte Ratte stirbt, verlassen die Flöhe den erkaltenden Körper und suchen sich einen neuen, warmen Wirt. Und der nächste warme Körper in der Nähe war oft ein Mensch. Der Floh beißt zu, dabei gelangen die Bakterien in den Blutkreislauf.
Was mich immer wieder erstaunt, die Pest gibt es heute noch. Das ist kein rein historisches Phänomen.
Richtig, die WHO meldet je nach Jahr mehrere hundert bis über 2000 Fälle weltweit. Vor allem in Madagaskar, in der Demokratischen Republik Kongo, in Peru, aber auch in den USA, in den westlichen Bundesstaaten wie
New Mexico, Arizona, Kalifornien.
Dort gibt es natürliche Reservoire in Nagetierpopulationen. Etwa 7-20 Fälle pro Jahr in den USA.
Der entscheidende Unterschied zu damals: Heute haben wir Antibiotika. Wenn die Pest früh erkannt wird, am besten innerhalb von 24 Stunden, ist sie gut behandelbar. Die Sterblichkeit sinkt dann auf etwa 8-10%. Ohne Behandlung wäre sie immer noch so tödlich wie im Mittelalter. Bei der Lungenpest fast 100%.
Das relativiert auch ein bisschen die Frage, warum die Pest so verheerend war. Es lag nicht nur am Bakterium selbst, sondern daran, dass es keinerlei wirksame Behandlung gab. Die Menschen waren dem völlig ausgeliefert.
Und sie verstanden nicht, wie die Übertragung funktionierte. Sie versuchten alles Mögliche, aber das meiste davon half nicht. Oder machte es sogar schlimmer. Was haben die Menschen im Mittelalter eigentlich versucht, um die Pest zu bekämpfen? Die wussten ja nicht, dass ein Bakterium die Ursache war.
Die Medizin basierte damals auf einem ganz anderen Weltbild. Das Fundament war die sogenannte Humoralpathologie, die Lehre von den 4 Körpersäften. Die geht zurück auf Hippokrates und Galen aus der Antike.
Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle. Die Idee war, dass Krankheiten durch ein Ungleichgewicht dieser Säfte entstehen. Also versuchten die Ärzte, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen.
Und das bedeutete vor allem Aderlass. Man öffnete eine Vene und ließ Blut ab. Oder Schröpfen. Da wurden Glasgefäße auf die Haut gesetzt, die durch Unterdruck Blut an die Oberfläche zogen.
Dann gab es noch die Miasma-Theorie. Die besagte, dass Krankheiten durch verdorbene Luft übertragen werden. Schlechte Ausdünstungen, faulige Gerüche.
Deswegen haben die Menschen Parfüms benutzt, Kräutersträuße getragen, Räucherwerk verbrannt. Sie dachten, wenn sie die Luft reinigen, schützen sie sich vor der Ansteckung.
Was aus heutiger Sicht natürlich nicht funktionierte. Aber es erklärt viele der damaligen Maßnahmen. Die Behandlungsmethoden waren oft drastisch. Kräuterpflaster auf die Beulen, spezielle Heiltränke, Amulette.
Und manche Ärzte schnitten die Beulen auf, um den Eiter abzulassen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das war extrem schmerzhaft und half natürlich nicht. Im Gegenteil, es erhöhte wahrscheinlich das Infektionsrisiko.
Und dann gibt es ja dieses ikonische Bild vom Pestdoktor mit der Schnabelmaske. Das kennt jeder.
Ja, und eben da müssen wir aufpassen. Diese Schnabelmasken, die sind nicht aus der Zeit des Schwarzen Todes. Die stammen aus dem 17. Jahrhundert, also etwa 300 Jahre später.
Absolut, das ist einer der hartnäckigsten Mythen. Siehst du auf jedem Mittelaltermarkt, aber historisch gehören die da gar nicht hin.
Die ersten gesicherten Belege stammen aus Rom, 1656, bei einem späteren Pestausbruch. Dokumentiert von Thomas Bartholin, 1661. Die Idee eines Nasenfutterals mit Duftstoffen wird Charles de Lorme zugeschrieben, einem französischen Hofarzt. Daraus entwickelte sich dann der Schnabel, gefüllt mit Kräutern. Wieder die Miasma-Theorie.
Also basierte die Maske auf derselben falschen Annahme. Aber sie ist trotzdem zum Symbol für die Pest geworden, obwohl sie zur Zeit des Schwarzen Todes gar nicht existierte.
Die Ärzte im 14. Jahrhundert trugen verhüllende Gewänder, vielleicht Tücher mit Essig vor der Nase. Eine standardisierte Schutzkleidung gab es noch nicht. Und keine Schnabelmasken. Das ist ein moderner Irrtum, der durch Bilder und Filme entstanden ist.
Neben diesen medizinischen Versuchen gab es natürlich auch die religiöse Ebene, die wir kurz angeschnitten hatten. Die Interpretation als Strafe Gottes war ja sehr stark.
Das führte zu Bußritualen, Prozessionen. Und es gab die Flagellanten, Menschen, die sich öffentlich
geißelten. Die zogen durch die Städte und peitschten sich selbst aus, um Gottes Zorn zu besänftigen.
Eine verzweifelte Reaktion. Und leider führte die Suche nach Sündenböcken auch zu Judenpogromen. Die Menschen suchten Erklärungen und manche griffen zu schrecklichen Mitteln.
Aber erinnern wir uns an die Quarantäne, die wir bereits besprochen haben. Das war ja eine der Maßnahmen, die tatsächlich halfen, ohne dass man den genauen Grund verstand.
Diese pragmatische Herangehensweise, die Isolation von Schiffen und Reisenden, wie sie zuerst in Ragusa praktiziert wurde, war ein entscheidender Schritt, der auf reiner Beobachtung basierte.
Interessant, dass ausgerechnet die simpelste Maßnahme, Abstand halten, isolieren, am effektivsten war. Ganz ohne medizinisches Wissen über den Erreger.
Städte haben auch Infizierte und ihre Familien unter Quarantäne gestellt, ganze Häuser abgeriegelt. Reisende wurden an Stadtgrenzen kontrolliert. Das waren die Anfänge dessen, was wir heute als Seuchenbekämpfung kennen. Was bleibt also nach dem Schwarzen Tod? Wenn ein Drittel der Bevölkerung stirbt, verändert das eine Gesellschaft grundlegend.
Wir hatten es vorhin angedeutet. Die unmittelbarste Folge war der massive Arbeitskräftemangel. Plötzlich gab es viel weniger Menschen, die die Felder bestellten, die in den Werkstätten arbeiteten, die Waren transportierten. Und das veränderte die Machtverhältnisse grundlegend.
Die Überlebenden konnten höhere Löhne verlangen. Zum ersten Mal hatten Bauern und einfache Arbeiter eine echte Verhandlungsposition gegenüber den Grundherren. Das war vorher undenkbar.
Und das hatte langfristige Folgen für das ganze
Feudalsystem.
Das Feudalsystem, exakt. Diese starre Ordnung, in der jeder seinen festen Platz hatte, begann zu bröckeln. Nicht sofort, aber die Pest hat, zumindest in Westeuropa, bestehende Veränderungen beschleunigt. Woanders war es teilweise anders.
In England gab es 1381 den großen Bauernaufstand. Da marschierten Tausende nach London. Das neue Selbstbewusstsein der arbeitenden Bevölkerung zeigte sich ganz konkret.
Und dann die kulturelle Verarbeitung. Die Menschen mussten ja irgendwie mit diesem Trauma umgehen. Überall diese Massengräber, ganze Familien ausgelöscht. Das hinterlässt Spuren.
Memento mori. Bedenke, dass du sterben wirst. Dieses Motiv wurde allgegenwärtig in der Kunst. und die Totentanzdarstellungen, wo Skelette mit Menschen aller Stände tanzen, vom König bis zum Bettler. Der Tod macht alle gleich.
Eine düstere Kunst, aber auch eine ehrliche. Die Menschen konfrontierten sich mit ihrer Sterblichkeit auf eine Art, die wir heute kaum noch kennen.
Religiös war die Erschütterung enorm. Wenn die Pest wirklich Gottes Strafe war, warum starben dann auch Priester und Mönche? Warum half kein Gebet? Manche verloren ihren Glauben, andere wurden noch frommer.
Aber es gab auch positive Entwicklungen. Aus dieser Katastrophe entstanden die ersten systematischen Ansätze zur Seuchenbekämpfung. Die Quarantäne wurde weiterentwickelt und verfeinert.
Die Städte lernten, dass Isolation funktioniert, auch wenn sie nicht verstanden, warum. Das war der Grundstein für das moderne Konzept des öffentlichen Gesundheitswesens.
Und das medizinische Denken begann sich zu wandeln. Langsam, über Jahrhunderte. Aber die Pest hatte gezeigt, dass die alten Theorien nicht ausreichten. Das schuf Raum für neue Ideen.
Was können wir daraus lernen? Die Pest zeigt, wie verwundbar Gesellschaften gegenüber Seuchen sind. Aber auch, wie resilient Menschen sein können. Wie sie sich anpassen, neue Strukturen schaffen.
Und dass Maßnahmen wie Quarantäne und Hygiene keine modernen Erfindungen sind. Die Grundprinzipien wurden vor über 600 Jahren entwickelt, aus bitterer Notwendigkeit.
Die Geschichte der Pest ist düster, keine Frage. Aber sie ist auch eine Geschichte von Überleben und Wandel. Europa hat sich erholt und war danach ein anderer Kontinent.
Damit sind wir am Ende unserer Episode über den Schwarzen Tod angekommen. Ein schweres Thema, aber eines, das zeigt, wie sehr Geschichte unser heutiges Leben noch beeinflusst.
Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr mehr über das Mittelalter erfahren wollt, schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr viele weitere spannende historische Themen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.